So, die Vorbereitung wäre schon mal abgeschlossen. Schönen guten Morgen zusammen. Wie schön, dass ihr alle hier seid. Bevor ich in die Predigt hineinstarte, möchte ich dich bitten, schließ doch mal kurz die Augen. Fühl mal in dich hinein. Wie bist du heute hier? Komm an. Wie war deine Woche für dich? Was hat sie mit dir gemacht? Was beschäftigt dich noch? Wie hast du dich gefühlt in dem Moment? Nimm dieses Gefühl, halte es kurz fest und lass es gehen. Herr, du siehst unsere Herzen. Du kennst die Wirklichkeit eines jeden Einzelnen und weißt ganz genau, wie wir heute hier sind und was wir brauchen. Ich bitte dich, Herr, berühre die Herzen und öffne sie für dich. Da, wo noch Blockaden sind oder Hindernisse, nimm sie beiseite. Komm mit deinem Frieden und mit deiner Freude, sodass wir uns ganz auf dich konzentrieren können. Ich bitte dich, Herr, segne den Gottesdienst und segne diesen Tag. Amen. Ich möchte dich heute Morgen mitnehmen auf eine kleine Reise. Schnall dich an, halt dich fest, genieß die Aussicht. Notausgänge befinden sich hinten und vorne, die an der Seite empfehle ich nicht. Snacks gibt es leider erst nach dem Gottesdienst, aber besser als im Flugzeug. Ewald, darf ich dich um das erste Bild bitten? Ich nehme euch heute mit nach Großbritannien, um genau zu sein nach Wales, in die Nähe von Newport. Es geht nach Caerleon. Schon lange fasziniert dieses kleine Städtchen mit seinen aktuell rund 8000 Einwohnern die Menschen. Bereits vor über 800 Jahren identifizierten verschiedene Geschichtsschreiber, wie zum Beispiel Gerald of Wales oder Geoffrey of Monmouth, Caerleon als einen bedeutenden Ort. Kannst du ruhig weitermachen? Und brachten ihn schon damals mit König Artus in Verbindung. Hier in Caerleon soll er sein Camelot gebaut haben. Bitte noch ein Bild weiter. Und ein großes Oval, das ihr hier seht, das mitten in Caerleon zu finden ist, wurde zur Tafelrunde erklärt. Wundervoll, nicht wahr? Wie muss sich das wohl für die Bewohner des Ortes angefühlt haben, die diese Geschichte für sich in Anspruch nehmen durften? Die für sich in Anspruch nehmen durften, hier bei uns wurde Geschichte geschrieben. Je nachdem, welchen Geschichtsschreiber man gefragt hat, war es eine andere Geschichte. Aber das ist ja mal egal. Es waren alles wunderbare Geschichten über die Tafelrunde, große Schlachten, die dort gefochten wurden. Welche Kraft hat das den Menschen wohl gegeben, sich mit dieser Geschichte identifizieren zu dürfen? Und doch war ihnen relativ schnell, denke ich, klar, dass es alles nur Geschichten sind. Spätestens im 18., 19. Jahrhundert wurden immer mehr Funde zusammengetragen von Scherben und Münzen, alles Mögliche. Trotzdem hat es noch bis ins 20. Jahrhundert gedauert, bis 1926 war es, glaube ich, bis erste archäologische Ausgrabungen in Kärlian stattfinden. Bei verschiedenen Ausgraben fanden Archäologen dann ein paar beeindruckende Bauwerke der Römer, zum Beispiel ein Badehaus, eins nach dem in Bath, das größte Badehaus Großbritanniens, wo die römischen Legionäre in beheizten Becken schwimmen und sich von der anstrengenden Arbeit erholen konnten. Du kannst noch mal eins weitermachen, bitte, Ewald. Es kamen diverse Baracken zum Vorschein. Die besterhaltenen Baracken ganz Großbritanniens. Und diese Fundamente sind 1700 bis 2000 Jahre alt. Also ab dem Jahr 25 nach Christus wurde dort von den Römern gebaut. Und das bis ins Jahr 300 paar zerquetschte. Und die vermeintliche Tafelrunde, bitte nochmal zurück. Man erkannte, es ist ein riesiges Amphitheater. Es ist das größte Amphitheater und das besterhaltene Amphitheater Großbritanniens. In dieses Amphitheater haben 6000 Legionäre reingepasst. Und dort konnten sie nach den Strapazen des Militärdienstes entspannen und Unterhaltung genießen. Den Job des Archäologen und was bei archäologischen Ausgrabungen so zutage kommt, finde ich unheimlich spannend. Ich habe mich schon als Kind sehr stark damit beschäftigt. Archäologen nutzen ja verschiedene Werkzeuge, um die Überreste alter Zivilisationen und Kulturen freizulegen, mit dem Ziel, diese besser zu verstehen. Es gibt archäologische Ausgrabungen, die dauern jetzt schon Jahrzehnte an. Und das egal, in welchem Teil der Welt man guckt. Und eine solche Ausgrabungsstätte, egal wie lange sie andauert, ist immer in der Lage, neue Dinge hervorzubringen. Manchmal wird dazu sehr grobes Werkzeug benötigt. Eine Spitzhacke, ein Spaten, ein anderes Mal sehr feines. Und sie gehen mit Pinsel und Skalpell daran, um ganz vorsichtig die Reste abzukratzen. Manches Mal werden Dinge zutage gefördert, die überflüssig sind. Ich habe mal einen Archäologen bei der Arbeit begleiten dürfen. Der hat mich dann auf einen Dachboden geführt. Der war in etwa so groß wie dieser Gemeindesaal und stand voll mit Speisbütten mit alten römischen Tonscherben. Ich habe gefragt, was passiert denn damit? Und er sagte, nichts. Steht doch eh überall das Gleiche drauf. Da ist nichts Interessantes dabei. Andere Male werden sehr interessante Dinge zutage gefördert. Manchmal braucht es neue Werkzeuge, neue Perspektiven, um diese Dinge zutage zu fördern. In Südamerika waren ganze Städte unter Wäldern vergraben. Also es ist unheimlich spannend. Was gefunden wird, wird alles fotografiert, katalogisiert, eingeordnet, interpretiert. Je nachdem, was gefunden wird und wie viel, kann das ganz schön lang dauern. Vielen Dank, du kannst das Bild ausmachen, Ewald. Wir sollten mit uns selber etwas mehr umgehen wie Archäologen. Was meine ich damit? In Psalm 139, Vers 13 steht: Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Wenn wir es dann hören, wissen wir es alle. Gott hat dich geschaffen. Er hat dich wunderbar gemacht und hat sich dabei genau überlegt, wie er dich schafft. Er hat eine Idee davon, wer du bist, und er hat einen Plan für dein Leben. Und dieser Plan ist gut. Der ist ausschließlich gut. Gott hat dir eine Identität zugesprochen. Eine göttliche Identität. Spätestens mit der Geburt kommen wir dann auf die Welt und die Einflüsse von außen nehmen schlagartig zu. In den darauffolgenden Jahren werden dir immer mehr Identitäten zugesprochen. Das ist egal, wer das ist. Es fängt ganz früh an. Ich sehe es bei meinen Kindern. Das ist die Prinzessin. Das ist der Große. Das ist die süße Maus. Das sind alles Identitäten, die zugesprochen werden. Das macht Familie, das machen Freunde, das machen Lehrer, das machen Großeltern, das machen Bekannte. Jeder spricht dir eine Identität zu. Jeder sieht etwas in dir. Manchmal sind das positive Dinge, meistens sind das positive Dinge, aber manchmal sind es auch negative Dinge. Es kommt auch immer darauf an, wie derjenige selbst geprägt ist. Manche Dinge sind vielleicht gut gemeint, gehen aber trotzdem in eine falsche Richtung. Und auch wenn es nicht ausgesprochen wird, so hast du gerade als Kind ein feines Gespür dafür, wie andere Menschen dich wahrnehmen. Und diese Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen, die du in diesen Beziehungen deiner Kindheit machst, die prägen dich. Da kann es sein, dass du dich irgendwo ungeliebt fühlst. Habe ich eben schon gesagt, es kann sein, dass du die Prinzessin oder der Prinz bist. Es kann sein, also ich habe es erlebt zumindest, dass ich in der Schule war, keinen Bock auf Hausaufgaben hatte und dann war ich der Faulpelz. Über einen längeren Zeitraum. Vielleicht erlebst du so Dinge wie Mobbing. Wirst geärgert, wirst gehänselt von deinen Freunden oder findest vielleicht gar keinen Anschluss. Vielleicht sehen aber auch andere Menschen in dir einen Fußballstar. Von wie vielen Männern habe ich schon gehört, also ich war fußballmäßig, aber ganz gut dabei. Aber dann kam so eine Knieverletzung. Vielleicht hast du Beziehungen, wo du Verlustangst entwickelst. Wo du dir Sorgen machen musst, dass du alleine bist irgendwann. Aber du kannst natürlich auch sehr schöne und freudige Beziehungen haben. Du kannst Beziehungen haben, die von Freiheit geprägt sind. Aber, und auch das passiert in jeder Beziehung, du erlebst Verletzungen. Und irgendwann ist diese Identität, die Gott sich für dich vorgestellt hat, überlagert. Sie ist nicht mehr zu sehen. Und wenn du so wie ich nicht christlich aufwächst und dich damit überhaupt nicht auseinandersetzt und es gar nicht immer wieder hervorholst, diese göttliche Identität, dann wirst du von deinen Prägungen bestimmt. Aber auch wenn du christlich aufwächst, kann es dir passieren, dass deine göttliche Identität irgendwann begraben ist. Begraben unter Lob und Zuspruch, aber genauso unter Verletzungen und Schmerz. Wenn du dann in ähnliche Situationen oder Beziehungen hineinkommst, dann kann es sein, dass du gar nicht in der Lage bist, Gottes Willen zu sehen. Weil irgendeine Identität, irgendeine Erfahrung, die du gemacht hast, das überlagert und die springt sofort da rein. Wenn du beispielsweise in deiner Kindheit besonders viel Ausgrenzung und Ablehnung erlebt hast, dann ist es recht wahrscheinlich, dass du heute nicht besonders kritikfähig bist. Wenn dann jemand Kritik äußert, kannst du diese gar nicht verarbeiten. Stattdessen wirst du dich direkt ungeliebt fühlen und eine panische Angst vor der Zurückweisung entwickeln. Du bist ferngesteuert. Wie kannst du dieser Fernsteuerung entgehen? Die Bibel gibt uns hier Ratschläge. In Römer 6 heißt es: Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Das war jetzt die neue Genfer Übersetzung. Ich finde diese Übersetzung sehr schön. Das Alte muss unwirksam gemacht werden. Das ist ein Prozess, den wir durchlaufen und den wir auch ganz bewusst steuern können und auch steuern sollen. Dabei ist es egal, ob es eine schlechte Identität ist, geprägt von Verletzungen und Ausgrenzung vielleicht, die du im Laufe der Jahre entwickelt hast, oder eine vollkommen fantastische wie ein Camelot, das irgendwas überlagert. Es lohnt sich, tiefer zu graben und mal genauer hinzuschauen, um das zu entdecken oder wieder zu entdecken, was Gott sich für dich gedacht hat. Ihr seht hier schon, manchmal ist das ein bisschen schwierig. Auch weil alles irgendwo miteinander zusammenhängt. Jetzt sieht man es schon ein bisschen durch. Um die Dinge unwirksam machen zu können, musst du aber zunächst einmal verstehen, wo kommt das her? Wie funktioniert das? Was hat das mit mir gemacht im Laufe der Jahre? Prägt das irgendwie meine Aktion, meine Reaktion? Du musst dich selbst anschauen und dich selbst erforschen. Das ist der Punkt, an dem du der Archäologe deiner selbst werden musst. Schau dir die einzelnen Schichten an, die sich im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Je älter du bist, desto mehr kommt da natürlich zusammen. Da sind schöne Empfindungen, aber auch Verletzungen. Ganz klar. Und ich weiß, dass es schmerzhaft sein kann, sich das alles anzuschauen. Es ist ein Kampf. Das will ich gar nicht beschönigen. Denn der Feind wird alles dafür tun, dass du diese göttliche Identität nicht entdeckst, dass du da nicht rankommst und dich nicht Gott zuwendest. Wenn du mit Selbstzweifel zum Beispiel zu kämpfen hast, wird er dich genau da packen. Und wird dich in diesen Zweifel hineinführen. Wenn du Angst davor hast, dich überhaupt damit auseinanderzusetzen, dann hat der Feind leichtes Spiel. Er muss diese Angst nur verstärken und dir einreden, was alles passieren könnte. Wenn ich die Verlustangst angehe, Da werde ich in Beziehungen hineingeführt, mit denen wollte ich mich nie mehr auseinandersetzen. Da werde ich ja depressiv drüber. Das Ziel, die göttliche Identität dahinter, das nimmt er dir. Aber ich kann dich ermutigen, in dem ganzen Prozess, wenn du dich da reinbegibst, ist Gott bei dir. Er heilt die Menschen, die innerlich zerbrochen sind, und verbindet ihre Wunden, heißt es in den Psalmen. Jesus sagt uns zu, dass wir an ihn angeschlossen sind. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Nur leider geschieht das nicht automatisch. Wir sind zwar in Christus, wir sind mit ihm gekreuzigt worden und sind jetzt in ihm. Aber wie heißt es so schön? Jesus ist ein Gentleman. Er drängt sich nicht auf. Und wenn du in einigen Bereichen deines Lebens noch am Alten festhältst, dann wirst du dort auch das Alte erleben. Die Herausforderung besteht also darin, sich mit der neuen Zugehörigkeit zu Jesus zu identifizieren und aus der Kraft heraus diese Bereiche anzugehen. Und das, obwohl du dich in genau der gleichen Umgebung befindest wie vorher, in genau der gleichen Welt wiederfindest, mit genau den gleichen Beziehungen und genau den gleichen Identitäten, die dir immer noch zugeschrieben werden. Man muss es wollen. In Philipper 3 schreibt Paulus genau davon, das Wollen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Um es bewusst zurücklassen zu können, muss ich es mir erstmal bewusst machen. Denn viele Dinge haben wir verdrängt. Viele Dinge sind verschüttet, irgendwo im Hinterstübchen. Damit wollen wir uns gar nicht mehr auseinandersetzen. Wir müssen sie uns bewusst machen, um sie zurücklassen zu können und uns genau da stattdessen an Jesus anzudocken. Wie ein Archäologe bei seiner Ausgrabung haben auch wir gewisse Werkzeuge, die uns dabei helfen können, die uns zur Verfügung stehen, um in uns selbst zu graben. Aber auch trotzdem, trotz Einsatz von Werkzeugen, ist es ein anstrengender Prozess, der dreckig macht. Im Staub und im Sand wühlen ist immer damit verbunden, dreckig zu werden. Unter Christen gibt es, sagen wir, professionelle Seelenarchäologen, Seelsorger. Seelsorger können dabei helfen, mit genauen Fragestellungen dich selber besser zu erkunden. Sie behalten dich im Blick, raten dir vielleicht zu einer Pause, wenn es zu viel wird, ermutigen dich, wenn du selber mutlos wirst, wenn du den Mut verlierst, weiterzumachen. Es ist immer gut, in einen solchen Prozess nicht ganz alleine reinzugehen. Denn du wirst immer irgendwo an den Punkt kommen, wo dich etwas blockiert, wo du selber nicht mehr weiter möchtest und vielleicht auch nicht mehr weiter weißt. Wenn du an einem solchen Punkt bist, dann können Freunde helfen. aber auch mit Seelsorgern Menschen, die die nötige Ausbildung und Erfahrung mitbringen, um dich weiterzubringen und dir dabei immer wieder die göttliche Perspektive aufzuzeigen. Wir haben hier in Neuwied das Glück, dass wir von Seiten des Gemeindenetzwerks auch ein Seelsorgenetzwerk haben. Ich glaube, Iris hatte irgendwann mal davon berichtet im Gottesdienst. Wir haben außerdem noch eine tolle Anleitung, die Bibel. Gott hat sie uns gegeben und hat darin festgehalten, wie wir das Beste aus unserem Leben machen können. Ein Buch, in dem beschrieben steht, wie er sich das Leben für dich wünscht. Wir müssen die Bibel nur nutzen und verstehen. Ich bin mir sicher, die meisten hier lesen recht regelmäßig in der Bibel. Aber wann hast du das letzte Mal tiefgehend geforscht? Nur lesen reicht nicht immer. Zu manchen Themen ist es sinnvoll, auch da tiefer zu graben. Es ist nun mal so, dass jede Übersetzung ihre Stärken und ihre Schwächen hat. Alles bleiben Übersetzungen. Es ist nun mal so, dass die Bibel 2000 Jahre alt ist, manche Texte noch älter. Sie wurden in anderen Zeiten geschrieben, in andere Kulturen hinein, die wir verstehen müssen, um sie auf unsere heutige Zeit übertragen zu können. Das ist mit einfachem Lesen nicht getan. Schon Paulus schrieb, ich vermag alles durch einen aus dem Kontext gerissenen Bibelvers oder so ähnlich. Wir müssen die Verse im Zusammenhang mit dem Rest des Kapitels, des Buches und dem gesamten Kontext sehen. Dann können wir sie wirklich anwenden, dann können wir sie nutzen. Wichtig ist aber natürlich auch nicht nur der Austausch mit Menschen, sondern vor allem auch der Austausch mit Gott in dem ganzen Prozess. Das Gebet kann helfen. Das Gebet kann helfen, weiterzugehen. Das Gebet kann neue Perspektiven eröffnen. Das Gebet kann, Jesus kann ganze Dinge einfach wegnehmen, das wissen wir. Du darfst Jesus bitten, dir zu zeigen, wo du noch an Altem festhältst. Du darfst Klagepsalme beten. Du musst dir noch nicht mal selber was ausdenken. Es ist alles in der Bibel. Du darfst zu Gott schreien. Er wird dir beistehen. Erkunde dich selbst, egal wie lange du schon Christ bist. Vielleicht gibt es noch den ein oder anderen Bereich, den du angehen musst, den du angehen möchtest. Vielleicht etwas, wovon du denkst, es ist schon lange abgehakt und du kommst damit zurecht. Und trotzdem hast du es noch nicht bewusst zurückgelassen. Nur damit zurechtkommen ist kein "Ich lasse hier los und docke da an", sondern ich komme damit klar, dass ich noch da bin. Grabe tiefer. Entdecke, was im Verborgenen liegt. Ich persönlich bin mit diesem Thema auch noch lange nicht am Ende, muss ich euch sagen. Das habe ich vor allem in der Vorbereitung jetzt auch wieder gemerkt. Und ich habe noch tief zu graben und muss an der einen oder anderen Stelle noch einen Felsbrocken aus dem Weg räumen, um überhaupt erst wieder die Schaufel rausholen zu können. Aber wisst ihr, was mir Mut gibt? Ich bin nicht alleine. Ich bin eingebettet in eine Gemeinde, umgeben von lieben Geschwistern, die alle irgendwo auf dem gleichen Weg sind. Wir dürfen uns gegenseitig stützen. Wir dürfen uns gegenseitig beibringen, was wir entdeckt haben, was wir erfahren haben, was wir Neues gelernt haben über Jesus, über uns. Wir dürfen uns gegenseitig ein Zeugnis sein. Wir dürfen uns ermutigen. Besonders dann, wenn unser Bruder oder unsere Schwester kraft- oder mutlos ist. Wir dürfen uns davon berichten, was Gott in unserem Leben getan hat. Wir dürfen aufeinander achten und die Entwicklung des anderen im Auge behalten. Wir dürfen uns gegenseitig ermahnen. Wir dürfen gemeinsam in der Schrift forschen, darüber diskutieren, wie Dinge gemeint sind. Wir dürfen über Predigten diskutieren. Ich stehe unten gern zur Verfügung gleich. Der eine geht da tiefer, der andere weniger tief. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wir ergänzen uns gegenseitig mit unseren Gaben und Talenten. Aber all unsere Gaben dienen dazu, einander aufzubauen und zu stärken. Und das ist was, was ich als wunderschön empfinde. Ich bin mir sicher, dass es sich lohnt, weiterzugraben und diese göttliche Identität zu entdecken, neu zu entdecken. Denn ich weiß, dass das Leben mit Gott das beste Leben ist, was es gibt. Amen. Die göttliche Perspektive auf mich und auf dich ist die beste Perspektive, die es gibt. Und da draußen wartet noch so viel Schönes, was wir jetzt noch gar nicht sehen können, weil uns die Perspektive fehlt. Deswegen will ich weiterforschen. Deswegen will ich diese Anstrengung auf mich nehmen, mich schmutzig machen und noch tiefer buddeln. Und ich möchte dich dazu ermutigen, das Gleiche zu tun. Ich möchte dir jetzt Zeit geben, in dich hineinzufühlen, wo Stellen sind, die du noch bearbeiten musst oder möchtest. Verletzungen, die noch nicht ganz verheilt sind. Aber es muss ja gar nicht negativ sein. Was ist dein fantastisches Camelot, das dir die Sicht auf deine Identität in Christus nimmt? Was sind Dinge, die dir zugesprochen wurden oder werden, die du ablegen möchtest? Und wenn dir jetzt gleich auffällt, da ist etwas, wo du Unterstützung brauchst, im Gebet oder vielleicht auch Kontakt zu einem Seelsorger, dann kannst du nach dem Gottesdienst auch gerne zu Iris kommen oder zu mir kommen. Dann können wir gemeinsam beten und gemeinsam gucken, wie wir helfen können.